Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Okay, ja, schön, dass du wieder da bist und jetzt zum nächsten Teil meiner Serie ADS verstehen, möchte ich ein ganz wichtiges Thema heute ansprechen. Oder in dieser Folge ansprechen, und zwar geht es darum, wie sich das menschliche Gehirn überhaupt entwickelt. Darauf zu gucken, erklärt eben sehr vieles, oder erklärt eben ADS sehr, sehr schön. Und damit kommen wir, gehen wir unseren Weg weiter auf der Spur der Wahrheit sozusagen. Was ist hier überhaupt Phase, was passiert hier? Und da finde ich das einfach total wichtig, da mal hinzugucken. Und zwar gibt es ja zwei Modelle. Wenn wir so wollen, es gibt einmal so ein genetisches Modell, das von den Medizinern aufgegriffen wird und eben gesagt haben, ja, es ist hochvererblich und das sind Gene und als Gegenmodell eben dann das, was Dr. Gabor Maté, aber nicht nur er, sondern eben auch andere Ärzte und Mediziner behaupten, sagen oder als These aufgestellt haben, dass es eben nicht genetisch ist, sondern eben eine Entwicklungsstörung, die aufgrund von falschen, / nicht den richtigen Bedingungen in der Entwicklung des Gehirns, in der jungen Frühphase in der Entwicklung des Gehirns stattgefunden haben oder eben nicht stattgefunden haben. Okay, vorweg vielleicht mal eine Tatsache, die ich teile. Wir leben in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft oder das öffentliche Bewusstsein so ein bisschen von so einem genetischen Fundamentalismus erfasst ist. Das heißt, alle sind überzeugt davon, dass fast jede Krankheit und jede menschliche Eigenschaft irgendwie vorgegeben ist. Ne? Das ist das vorherrschende Modell. Das wird auch sehr gerne von den Medien so kolportiert und verbreitet und aufgenommen und weil es natürlich ein bequemes Modell ist, da kommen wir gleich nochmal hin, also sozial bequem, aber vor allen Dingen wird es in vereinfachten, halb verdauten Forschungsergebnissen zusammengetragen, in diesen Medien halb verdauten Medienberichten wird dann erklärt, dass das unbeugsame Gesetz der DNA eben die Biologie beherrscht. Das ist so die vorherrschende Meinung, die ich nicht teile, aber die ich immer wieder sehe oder die man sehr viel sieht in den Medien. Das bricht jetzt gerade ein bisschen auf, vor allen Dingen auch, weil immer mehr Menschen wie Coaches, Ärzte, Therapeuten, Berater, Psychologen rausgehen und eben sagen, nee, irgendwie, wir beobachten das anders. Aber auch, weil letzten Endes die Ergebnisse eigentlich schon lange da sind und in eine andere Richtung zeigen. Also man muss dazu sagen, also so eine gefasste genetische Erklärung für ADHS und jede andere psychische Verfassung übrigens auch, hat natürlich ihren Reiz. Ne? Also die sind eben sehr leicht zu verstehen, sozial konservativ und eben auch beruhigend für die Psyche, das ist ja ganz klar. Also sie lassen halt keine unbequemen Fragen darüber aufkommen, wie die Gesellschaft und eine Kultur der Gesundheit ihrer Mitglieder vielleicht untergraben wird oder wie sich das Leben in einer Familie auf die Psychologie oder auf den emotionalen Zustand überhaupt ausgewirkt haben könnte. Also das alles wird ja damit ausgeschlossen, indem ich sage, es ist Genetik. So, also das ist bequem, ich verstehe den Ansatz. Gene können durch Umweltfaktoren übrigens ein- und ausgeschaltet werden. Das ist Fakt. Aber die Familienatmosphäre in den frühen prägenden Jahren wirkt sich eben maßgeblich auf die Entwicklung des Gehirns aus. Dafür, in der Medizin wird oft als Beweis, eben auch für die Genetik, werden dann so Zwillingsexperimente oft angeführt, wo dann eben gesagt wird, hier, Eineiige Zwillinge leben getrennt voneinander. Zum Beispiel waren dann so Adoptivgeschichten, die dann so getrennt waren, wo sich dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bis 60% auch ADHS entwickelt hat bei dem anderen Zwilling. Ja, da schon mal die erste Frage, warum reicht diese Rate nicht viel dichter an 100% heran? Also wenn es Genetik ist, müsste das ja bei weit über 90% liegen. Ja, und außerdem wird zum Beispiel auch die Adaption als äußeres Umfeld und als Einwirkung auf die Kinder völlig außer Acht gelassen. Das ist auch schon mal sehr interessant. Also, wenn wir jetzt aber eine ADS-Sichtweise an den Tag legen, die die Bedeutung der Umwelt eben anerkennt und die eben, das ist erstmal grundsätzlich optimistisch, denn ja, damit haben wir einen Handlungsspielraum. So. Okay. Es gibt, anders gesagt, es gab zum Beispiel, um jetzt mal die Genetik da aufzufassen, nochmal, um dahin zu gucken, es gibt in Amerika ein Buch der Gilmore-Brüder. Das Buch heißt Das Herz der Gewalt. Und zwar ist der Vater, Gary Gilmore, der wurde mal irgendwann 1978 in Utah hingerichtet. Der war halt ein Serienmörder. Also schlimme Geschichte. Und wie gesagt, war auch sehr brutal zu Hause. Und da gibt es mehrere Brüder. Aber ein Bruder war eben 11 Jahre jünger als seine anderen Brüder. Und ist in einem ganz anderen Umfeld groß geworden, weil sein Vater gar nicht mehr da war. Der war dann nämlich schon im Gefängnis sozusagen und hat also den gleichen Vater, den gleichen genetischen Vater. Die anderen Brüder sind auch alle sehr gewalttätig geworden, weil dieser Vater zu der Zeit, als die Brüder eben jung und klein waren, eben noch zu Hause war. Genau, aber dieser eine Bruder eben nicht. Dieser eine Bruder hat eine komplett andere Welt erlebt, als wäre es ja, ein ganz anderer Planet, hat er auch beschrieben in dem Buch. Wie gesagt, das Herz der Gewalt beschreibt das ganz gut. Also auch das wieder so ein Beispiel für Genetik versus Umfeld. Also auch eine schöne Geschichte. Genau. Beziehung ist halt wichtig, sehr, sehr wichtig. Und das ist das, wo wir auch darauf hinwollen hier. Nahrung, Haus, Aktivitäten, das sind alles zweitrangige Umgebungen. Prägend in den ersten Jahren sind vor allen Dingen ist oder ist vor allen Dingen diese unsichtbare Umgebung. Das heißt, die emotionale Atmosphäre zu Hause, die Beziehung der Eltern zueinander. Und das kann eben beträchtlich variieren auch über die Jahre, natürlich, je nachdem, was los ist im Leben der Eltern. Ja, und das emotionale Gleichgewicht dieser Individuen, die halt in dem Haus, in dem Umfeld leben, das ist halt total wichtig. Diese unsichtbare Umgebung ist halt wirklich prägend. Und das hat auch wenig mit Erziehungsstil zum Beispiel zu tun oder Philosophie oder auch ne, Religion oder was weiß ich, alles was da noch so drum rumschwebt. Das hat damit gar nicht so viel zu tun, sondern es geht um die psychische Spannung im Leben der Eltern. Ja. Als Beispiel vielleicht auch noch echte genetische Krankheiten, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Muskeldystrophie oder Chorea Huntington, habe ich hier aufgeschrieben, die sind sehr selten. Das ist eine Krankheit, die trifft in 1 zu 10.000 oder noch viel, viel selteneren Fällen wirklich auf. Als Beispiel Depressionen, ADHS, Alkoholismus, Angst, Anxiety, Angststörung ist mittlerweile in den USA bei einem diagnostizierten Level von über 30% der Bevölkerung. Nur um diese zwei Zahlen mal gegeneinander zu halten. Und natürlich wissen jetzt mehr Leute, was sie sind, aber die Zahlen steigen auch. Und das würden jetzt Therapeuten und Verbände in Deutschland ja ähnlich sehen. Die alarmierenden Zahlen sind ja da, gerade auch von Angststörungen. Übrigens ein weiterer Auswirkung von dem Umfeld. In der Jugend, in dieser Erziehungsgeschichte gibt es eben diese zwei Faktoren. Ne? Es entwickelt sich ADS oder es entwickelt sich Angststörung oder eine Mischform. Ich persönlich habe ADS bekommen, habe auch Phasen von Angst durchlaufen in meinem Leben. Also wir Menschen haben Gehirnzellen, ungefähr 50 bis 100 Milliarden Neuronen, also Zellen. Die Gesamtzahl der Synapsen, also der Verbindung, sind mehrere Billionen. Das ist mehr, als wir Sterne hier in unserem System haben. Das ist eine wahnsinnig große Verbindung zwischen diesen Hirnzellen. Und 3/4 des Wachstums des Gehirns findet in den ersten 3 Jahren nach der Geburt statt. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Zahl zu hören. Von diesen ganzen vielen Milliarden Neuronen und Billionen von Synapsen entsteht eben 3/4 in den ersten 3 Jahren nach der Geburt. Das ist sozusagen der. Ja, der wichtige Teil. So, neueste Erkenntnisse zum Wachstum des Gehirns zeigen, eben so eine gewisse Konkurrenz zwischen den Neuronen. Das heißt, das ist so ein neuronaler Darwinismus. Das heißt, die Neuronen, die für das Überleben des Organismus in einer bestimmten Umgebung, das ist nämlich das Wichtige, nützlich sind, werden eben aufrechterhalten und andere verkümmern und sterben ab. Und das ist dann eben auch genau dieses beschriebene Neuroplastizität. Dafür gibt es ganz viele Studien, das ist bewiesen. Das ist genau das, was das Gehirn macht. So. Und das genetische Potenzial, also das, was wir haben in den Genen, das wird nur, immer nur unter bedingten, günstigsten und günstigen Bedingungen voll ausgeschöpft. Das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen der Hochbegabung. Da kennen wir das auch. Hoch- und Vielbegabung ist übrigens so diese Wolke. Aber ein Beispiel auch zum Beispiel, also wenn zum Beispiel ein Kind in einem dunklen Raum großgezogen wird, nach einem Jahr kann es noch eine gewisse Sehfähigkeit erlangen. Würde es jetzt 5 Jahre in einem dunklen Raum großgezogen, dann wäre es danach blind. Also diese Neuronen, diese Nervenzellen in den Augen, die dann auch durch den Sehnerv ins Gehirn reichen und da in den entsprechenden Regionen verknüpft werden müssen, die würden sich nach 5 Jahren nicht mehr bilden. Also das ist zu viel Nicht-Nutzen. So. Ja, zum Beispiel, also das ist auch eine wissenschaftliche Studie, sehr interessant ist, da, wenn da die Umstände eben nicht sind, dann wird sich das genetische Potenzial des Sehens eben nicht entwickeln. Auch sehr, sehr interessant. Bei 10 Jahre Stille zum Beispiel sagt man, ist auch keine Sprachbildung mehr möglich. Ja, also ich hoffe, es gibt nicht viele Menschen, die das belegen, aber ja. Okay, die 3 Aspekte des Optimums wäre zum Beispiel die Matrix, das ist lateinisch für die Gebärmutter. Und das sind die optimalen Aspekte, unter denen eben alles super, ja, und unter dem eben super unsere Potenziale eben auch heben können. Das ist erstens Nahrung, dann zweitens physische, sichere Umgebung und drittens eine ununterbrochene Beziehung zu einem sicheren, immer gegenwärtigen mütterlichen Organismus. Quasi wie im Garten Eden, ne? Also kein Erarbeiten nötig, keine Anstrengung, keine Entbehrung oder Angst, sondern ich kriege dieses Umfeld, also Nahrung, physisch sichere Umgebung und eine ununterbrochene Beziehung zu einem sicheren, immer gegenwärtigen mütterlichen Organismus. Ja, das Ganze nennt sich, das nächste nennt sich Einstimmung und Bindung. Das ist eben genau das, worum es geht, hier in diesem Bereich. Also die Bereiche des Kortex, das ist die äußere Rinde des Gehirns, der neuronale Kortex, die für Aufmerksamkeit und Selbstregulation zuständig sind, das ist eben das ADHS-Thema, entwickeln sich immer als Reaktion auf die emotionale Interaktion mit der Person, die wir als Mutterfigur bezeichnen. Also nochmal, der Bereich des Kortex, der für Aufmerksamkeit und Selbstregulation zuständig ist, entwickelt sich als Reaktion auf die emotionale Interaktion mit der Person, die wir als Mutterfigur bezeichnen möchten. Normalerweise ist das die Mutter, aber das kann auch eine andere Person sein, egal ob männlich oder weiblich. Das ist nicht das Thema. Verbundenheit und Einstimmung, das sind die 2 wesentlichen Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung. So. Das ist schon mal ein Punkt, finde ich, wo man erstmal durchatmen muss und zum ersten Mal wahrscheinlich einen Blick auf sein eigenes Leben wirft und seine eigene Kindheit und sich fragt, okay, habe ich das bekommen oder wie war es bei mir? Vielleicht einfach mal irgendwas so sagt, okay. Nur mal als ein Beispiel dafür, wie groß diese Verbindung zwischen dem Mutter und der Mutter und dem Kind ist oder dieser Person, mütterlichen Person. Wie gesagt, das kann ja auch ein Mann sein oder eine Oma oder eine Tante oder wie auch immer. Es gibt zum Beispiel ein Experiment über die Pupillengröße. So als Erweiterung des Gehirns sozusagen. In der Regel ist es eine unbewusste Ebene, also übermittelt die Pupillengröße unbewusst den Gemütszustand der Mutter an das Baby. Dazu gibt es interessante Forschung, wo das eben nachgewiesen wurde, dass das Baby aufgrund der Pupillengröße der Mutter eben diesen Gemütszustand der Mutter sehr genau mitbekommt. Und da betreten wir jetzt hier einen Raum, ja, der super, wo man merkt schon, oho, also wenn es hier um solch mikrofeine Gesten geht, wenn es hier um so feine Möglichkeiten der Wahrnehmung geht eines Babys, um festzustellen, habe ich hier sicheren Raum, habe ich hier Einlassen von meiner Mutter oder nicht. Das ist schon das erste Mal, wo hier so eine Fahne hochgeht bei mir. Damals, als ich das verstanden habe, wo ich gesagt habe, okay, also das ist krass. Und jeder kennt das auch aus der eigenen Erfahrung. Ne? Jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, einen Blickkontakt, einen Blickwechsel mit einer anderen Person zu haben, die innerlich plötzlich intensive physiologische und psychologische Veränderungen ausgelöst hat. Also verspüren, das kann positiv sein und negativ. Ne? Also das kann sein, wie gesagt, ein Blickkontakt, ich sag mal so, für mich jetzt hier als Beispiel, als Opfer von Narzissmus, also ein Narzisst mich strafend oder mit einem narzisstischen Blick anguckt, mit eben diesen typischen, kann das in mir sofort ein Gefühl der Scham auslösen und mich komplett total destabilisieren oder konnte, sag ich jetzt mal so. Aber das kennt einfach jeder. Ne? Das kann ja auch positiv sein, wie gesagt, verliebte Blicke, ja, oder so, reizvolle Blicke oder wie auch immer. Also da kann sich jeder jetzt hier mal so schon mal so ein bisschen das vorstellen, was damit gemeint ist. Und das Neugeborene ist eben höchst empfindlich darauf, die direkten Folgen auf die Reifung des Gehirns haben und diese Gehirnstrukturen halt nach sich ziehen. Ne? Also das ist sehr empfindlich auf diesen Mechanismus. Und ja, es gab mal ein Experiment, das sogenannte Double-TV-Experiment in den USA, das war sehr interessant, das war glaube ich schon in den 60ern oder Anfang der 70er. Und zwar gab es dort eben zu diesem Thema Einstimmung der Mutter auf das Kind, wurden eben die Kinder in einen Raum gesetzt und die Mütter in einen anderen. Und die Kinder konnten auf einem Monitor, auf einem Fernseher ihre Mütter sehen und haben dann da gespielt und die Mütter haben mit den Kindern interagiert. So, und haben gesagt, oh Mensch, machst du toll und so. Ja. Und dann haben die Kinder da ganz lustig gespielt. Und dann wurden den Kindern aber auf einmal Wiederholungen oder Aufnahmen der Situation von vor 10 Minuten vorgespielt. Das heißt, es war die Mutter da, sie hat geguckt, sie hat auch gesagt, oh, machst du schön. Aber es war eben eine vorgespielte Freundlichkeit und Fröhlichkeit, weil sie haben ja gar nicht wirklich auf das reagiert, was das Kind macht. Und die Reaktion der Kinder war halt drastisch. Also die waren verstört, haben das natürlich sofort durchschaut, dass irgendwas hier nicht stimmt. So. Und da kommen wir später auch nochmal zu. Also diese Einstimmung der Mutter auf die Bedürfnisse des Kindes ist halt super, super wichtig. So auch für die gesunde Reifung dann. Okay? Also für die normale Entwicklung der Gehirnpfade, für Aufmerksamkeit und emotionale Selbstkontrolle ist das erforderlich. Das kann ich auch nochmal wiederholen, weil das sind ja genau die zentralen Punkte, wo wir nachher mit dem ADS mit strugglen. Das heißt also, die Einstimmung der Mutter ist für meine normale, gesunde Entwicklung der Gehirnregion zuständig, die ich brauche als Erwachsener für Aufmerksamkeit haben wir's, und emotionale Selbstkontrolle erforderlich sind. Und der Prozess dieser Feinabstimmung zwischen mir als Kind, Säugling und der Mutter macht erforderlich, dass das Elternteil da gegenüber relativ stressfrei, angstfrei und nicht depressiv, in einer nicht depressiven seelischen Verfassung ist. Das kann man sich auch nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Andersrum, der begeisterte, direkte Blick dieser Mutter erzeugt in dem Moment so einen emotionalen Raum, in dem der Rest der Welt ebenso ausgeschlossen ist wie in der Matrix. Also Kinder und Mütter haben dann eine so starke Verbindung, dass der Rest ausgelöst. Das gibt übrigens den Kindern dann auch die Sicherheit, nachher die Welt zu erkunden. Und zum Beispiel, als Beispiel auch, Kinder werden irgendwann, wird dieser Blick so intensiv oder dieser Raum, und das ist eine so intensive Erfahrung für die Babys oder für kleine Kinder, dass die dann irgendwann den Blick abwenden. Würde die Mutter das aber zuerst machen, sind die Kinder verstört. Und entwickeln dann auch eine Unsicherheit, weil sie sich dann auf sich beziehen. Und das erkennt man zum Beispiel bei Kindern, wo das eben beobachtet wurde, dass genau diese Kinder, wo die Mutter eben diese Aufmerksamkeit nicht hält, bis das Kind sie ablenkt, sondern andersrum, die Mutter sich eben dann wieder anderen Dingen zuwendet, dass diese Kinder unsicherer sind und dass die dann auch nicht so outgoing sind und ihre Welt entdecken. Also wenn die dann anfangen zu krabbeln, rumlaufen, die bleiben dann eher bei der Mutter und fühlen sich unsicher und ja, also nur dieser kleine Mechanismus, also super, super interessant und wichtig, finde ich, einfach zu verstehen, wie diese Feinabstimmung ist und wie fein dieser Prozess ist und dass es eben relativ stressfreie und angstfreie und nicht depressive Eltern braucht. Und da ja, klickern bei mir eben ganz, ganz, ganz viele Schalter, sage ich mal so, oder fallen ganz viele Groschen. Denn was wir heute als normales Leben empfinden hier in unserer modernen Welt, das ja, möchte ich mal jetzt sehen, wie viele Menschen jetzt den Arm heben, dass sie sagen, ich bin stress- und angstfrei. Da muss man schon sehr achtsam durchs Leben gehen, damit man das erreicht. Ist natürlich möglich, aber anderes Thema. Okay, gehen wir mal weiter. Okay. Übrigens, das ist nicht mechanisch zu imitieren, also diese Einlassen, ja, das, was ich gerade mit diesem Doppel-TV-Experiment schon mal erklärt habe, und man kann das auch nicht simulieren, also ähnlich einem aufgesetzten Lächeln sozusagen, ne? Also so ein aufgesetztes Lächeln funktioniert ja nicht, das durchschaut jeder Mensch und das ist beim Kind natürlich auch so. Und die ADHS-Kinder, deren Bedürfnis nach herzlichem elterlichen Kontakt am stärksten frustriert worden sind, werden im Erwachsenenalter zu den schwersten ADHS-Fällen. Da kann man auch noch mal jetzt jeder für sich so ein bisschen reingehen und nachdenken. Ja. Okay, mit Blick auf die Uhr, gucke ich hier noch mal ein Thema, gehen wir noch mal an. Und zwar, der Kortex, von dem ich eben schon gesprochen habe, das ist eben der orbitofrontale Kortex. Das ist dieser Bereich über dem rechten Auge. Der spielt eben eine große Rolle bei Aufmerksamkeit und emotionaler Selbstkontrolle. Sorgt, wenn er funktioniert, eben dafür, also ist eine hemmende Funktion, also der lässt Emotionen aus den tieferen Hirnregionen so ein bisschen zurückhalten, damit eine reife und differenzierte Reaktion entsteht. Das ist auch etwas, was wir bei Menschen mit ADS beobachten können, dass wir eben sehr unreif in unseren Reaktionen sind und eben nicht differenziert, sondern das ist eine kindliche, weil eben dieser orbitofrontale Kortex da nicht eingreift. Der orbitofrontale Kortex speichert und protokolliert die emotionalen Auswirkungen von Erfahrungen. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, ja, das ist so, wenn man so will, bildet das Neuronengruppen, die unseren emotionalen Fußstapfen entspricht. Das sind so diese, da ist das Thema Trigger jetzt interessant. Also Neuronen, die zusammen feuern, verbinden sich auch. Und das ist so eine Hebbsche Lernregel, heißt das. Das heißt, immer wenn wir eine bestimmte Emotion fühlen und dabei eine gewisse Situation erlebt haben, dann wird das eben vernetzt, ne? Das wird dann im Leben eben von Bedeutung, wenn wir eben durch relativ unbedeutende Stimulation, zum Beispiel im Verkehr oder sowas, fahre ich im Auto, eine total irrationale Wut auf einmal in uns aufsteigen und zeigen. Ne? Das wird einfach ausgelöst. Ja, das ist eine frühe Prägung des orbitofrontalen Kortex mit der Wut und Frustration des Kleinkinds sozusagen, ist das dann verbunden. Ne? Es kann so sein, also mit der Hebbschen Lernregel. Ja, besonders untermauert wird das durch Patienten, die an diesem orbitofrontalen Kortex einen Traumaschaden, also einen Unfallschaden, irgendwie eine stumpfe Gewalt, also eine Schädelhirntrauma erlitten haben. Die zeigen Symptome quasi und Verhalten und emotionale Reaktionen, die quasi die Lehrbuchbeschreibung von ADS entsprechen. Das ist halt sehr, sehr interessant. Also das ist auch alles beschrieben, okay? Laut Dr. Gabor Maté ist es eben so, es geht also nicht um die Entstehung einer Störung, also pathologisch, sondern darum, dass sich bestimmte wichtige Schaltkreise im Gehirn nicht entwickeln. Eine Beeinträchtigung der für eine gesunde Entwicklung der präfrontalen Kortex erforderlichen Bedingung ist seiner Ansicht nach für alle Fälle von ADS verantwortlich. Genau. Ja, und mit dem Thema können wir eigentlich fast jetzt erstmal abschließen, weil das ist genau das, was ich hier vermitteln wollte in diesem zweiten Teil, dass wir einmal verstehen, ja, die frühen emotionalen Interaktionen spielen eine ganz, ganz große Rolle in der Chemie des Gehirns. Ja, also das, was wir für unsere Persönlichkeit halten, dieser ist halt etwas, was geprägt wird zu einer Zeit, in der wir weder Erinnerung haben, noch irgendwie groß sprechen konnten. noch Ähnliches. Und jetzt in unserem weiteren Weg hier in dieser Reihe ADS verstehen, werde ich da eben noch ein bisschen weiter erklären, für die, die es interessiert. Aber es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es ein sehr feiner Prozess ist, der da abläuft, der sehr schnell gestört werden kann und auch gestört wird, und dass wir vielleicht hingucken und verstehen müssen, dass das, was wir in unserer Welt als wichtig erachten, nämlich vielleicht den physischen Raum, also materielle Dinge und waren genug Spielzeuge da und hat das warm und hat er immer Essen und genug Süßigkeiten und Schnuller und was weiß ich nicht alles, dass das ja alles schön und gut ist, dass das aber überhaupt nicht wichtig ist für das Kind in einer gesunden Entwicklung. Es ist alles zweitrangig. Erstrangig ist wirklich diese Verbindung mit den Eltern. Ich weiß, dass Dr. Mathé mehrere Reisen unternommen hat zu Urvölkern, zu Menschen, die noch sehr ursprünglich leben, und da sich eben umgeguckt hat und gehört hat und gefragt hat, erzählt mal, wie macht ihr das mit den Kindern? Und zum Beispiel als Beispiel bei den Maasai gilt die Regel, das Kind darf die ersten vier Jahre, die ersten zwei Jahre nicht den Boden berühren. Also die werden vier Jahre gestillt und zwei Jahre lang darf das Kind nicht den Boden berühren. Das heißt, das wird dann von der Mutter, aber auch vom Vater und auch von anderen Verwandten wie den Großeltern oder eben anderen umsorgt, getragen und hat eigentlich nur die Aufgabe, Liebe zu empfangen und zuzugucken, was die anderen so machen. Also, und wir wissen ja, dass diese Menschen da, ein Maasai-Stamm in Afrika, natürlich in einer Lehmhütte lebt unter sehr simplen, einfachen Umständen und dass aber solche Fälle wie ADS da eigentlich so gut wie ausgeschlossen sind. Also auch auf jeden Fall eine interessante Sichtweise. Andere Urvölker haben ein ähnliches Verhältnis zu ihren Kindern. Da wird den Kindern ganz, ganz wenig abverlangt und sie sind halt immer auch dabei. Ne? Wir haben ja auch dieses Tragen der Kinder eben auf dem Rücken oder vor der Brust. Was sich übrigens gerade hier in unseren Kreisen ein bisschen durchsetzt. Ich sehe das sehr oft hier bei jungen Eltern. Ja, sehr jung sind, ist es irgendwo zwischen Gen Y und Gen Z, würde ich mal sagen. Also vielleicht Millennials oder wie auch immer. Aber viele von denen tragen hier jetzt auch irgendwie auch Väter viel, die Kinder vor der Brust. Also da, das wird schon wieder ganz gut gemacht. Auf der anderen Seite sehe ich aber das ist vielleicht dann irgendwie, ja, was für einen späteren Podcast. Gibt es dann natürlich andere Downsides, die es hier gerade in unserer Zeit sind. Eins davon ist eben Stress und abgelenkt sein durch Medien und durch eure Handys, unsere Handys. Okay, aber für heute, für diesen kleinen Ausflug, lasse ich es erstmal gut sein. Das war erstmal genug zu verdauen, aber es war mir wichtig, damit weiterzumachen. Und ja, im nächsten Schritt, ADS verstehen, geht es dann weiter auf dieser Reise, dann kannst du noch mehr verstehen, warum es vielleicht Sinn macht, dieser Philosophie zu folgen. Und ich persönlich habe die für mich total verinnerlicht, weil es total Sinn macht. Ich kann das aus meinem Leben alles unterstreichen, fühlen und sehen. Und glaube auch nicht an diese Genetikgeschichte, eben weil ich auch selber einen medizinischen Hintergrund habe. Also im medizinischen Sektor gearbeitet habe und mich da ganz gut auskenne. Und ja, von daher freue ich mich einfach, wenn es für dich ein bisschen lehrreich war, du was rausgenommen hast, was mitnehmen konntest. Ich sage auf jeden Fall, bleib munter, lass dich nicht unterkriegen, alles wird gut, wir kriegen das hin und alles nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Okay. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.